Ein herzliches guten Morgen. Kurz noch zu meiner Person. Ich bin Paul Gerhard Schneider in der eigentlich Nachbargemeinde, aber doch 70 Kilometer weg in Dusslingen, eine kleine Gruppe noch von mennonitischen Geschwistern. Und ich bin auch Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Mennonitengemeinde. Das heißt, wir sind eine Gemeinschaft, ein Netzwerk von 24 Gemeinden von der Vorderpfalz bis nach Regensburg. Gestern waren wir zur Mitgliederversammlung in Regensburg und darf euch einfach herzlichste Grüße von vielen Geschwistern mitbringen, weil wir einfach so miteinander unterwegs sind. Und wir haben versucht, auch verschiedene Dinge anzupacken, beziehungsweise auch uns zu stärken gegenseitig, an einer oder anderen Stelle. Und ich habe dann versucht, auch in dem Bericht, muss der Vorstand immer einen Bericht machen, zu sagen, wir sind gemeinsam unterwegs. Und wenn wir Jesus angucken und eine Begebenheit sehen wir heute, Jesus hat auch die heimeligen Stätten gesucht. Ging allein zu beten, er war bei Petrus Schwiegermutter und so weiter, ist eingeladen worden, auch zum Vermut Kaffee trinken, ich weiß nicht, ob sie da Kaffee hätten, eher nicht, aber wahrscheinlich zu gemütlichen Stunden, und er ist auch an unbequeme Stellen gegangen. Unbequem, und eine Geschichte werden wir heute davon hören, und das Schöne ist, dass wir da gemeinsam unterwegs sind. Ja, ich darf seit 4 Jahren das Rentnerdasein genießen. Ich war lange Schulleiter an verschiedenen Schulen und ja, versuche da das eine oder andere noch nebenher zu machen. Ich sage immer, der Staat zahlt mich ganz gut für mein Ehrenamt, das ist gar nicht schlecht als ehemaliger Lehrer. Von daher darf der für so Sachen auch ein bisschen Geld rausrücken. Versuchung. Was heißt es? Ich möchte die Predigt so in 2 Geschichten einrahmen. Zunächst die erste Geschichte. Versteht mich so, ich soll laut genug, sonst musst du irgendwie drehen oder meldet euch dann. Ich bin ganz in Ordnung. Mutter weiß, dass sie mich allein zu Hause lassen kann. Gerade ist sie weggegangen zum Einkaufen. Sie weiß, dass ich jetzt hier an meinem Tisch sitzen bleibe und meine Hausaufgaben mache. 3 mal 3 ist 9, 4 mal 3 ist 12. Ja, ich stehe lieber mal auf. Es ist nicht gut, die ganze Zeit so still zu sitzen. Nein, ich tue ja nichts. Ich will nur mal aufstehen und ans Fenster gehen. 12, das war doch eine tolle Zahl. Man könnte das Heft vollschreiben mit der 12. Ich gehe jetzt mal durch die Wohnung, einfach so, da ist ja nichts dabei. Viele Leute können besser denken, wenn sie gehen. Aber ich denke dabei an nichts anderes als 2 mal 6 ist 12. Ich gehe durch die Wohnung, ich will mal nur sehen, ob sie etwas gemerkt hat. Wenn der Geldbeutel noch in der Küchenschublade liegt, dann hat sie nichts gemerkt. Aber ich nehme ja nichts. Nein, ich habe mich wirklich geändert. Ich nehme nichts, heute nicht, überhaupt nicht mehr. Der Geldbeutel liegt in der Schublade. Nein, ich mache ihn nicht auf. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und schreibe 2 mal 6 ist 12. Aber dann mache ich ihn doch auf. Ach, ich möchte doch nur sehen, ob sie etwas gemerkt hat, ob das Geld noch drin ist. Aber ich nehme nichts. Ich mache ihn nur auf, es ist viel Geld drin, lauter Kleingeld. Auf einen Blick sieht man gar nicht, wie viel. Jetzt weiß ich, dass sie nichts gemerkt hat. Jetzt kann ich sofort die Schublade zumachen und in mein Zimmer gehen und aufschreiben. Was eigentlich? Aber ich will doch den 50er. Nein. Oder doch? Oder doch noch nein? Ach, ich kann nicht ewig herumstehen. Ich gehe jetzt und mache meine Hausaufgaben fertig. Aber nehm rasch den 50er noch mit. Ich bin ein Dieb. Und jetzt habe ich Angst. Ach, Unsinn. Wegen einem 50er? Ich wollte es nicht. Na gut, da war eben etwas in mir. In mir? Wer bin ich? Soweit die erste Geschichte. Und wir sind gemeinsam mit Jesus unterwegs. Und vielen Dank, Anita, für dein Zeugnis. Und wir kommen immer wieder an Stellen, wo wir sagen, gehen wir rechts oder gehen wir links? Und dieses Kind, weiß nicht, war es ein Junge, war es ein Mädchen, war in großer Versuchung und sie hatte schon mal oder er hatte schon mal was genommen. Und ich würde gerne in ihren Kopf hineingucken, welche Gedanken ihr oder ihm so durch den Kopf gingen. Es waren ja nur die 50er. Und die Frage ist, uns Erwachsene, sind wir nicht ständig irgendwelchen Versuchungen ausgesetzt? Wir wissen es, klar. Aber die Frage, sollen wir heute überhaupt noch über das Thema sprechen? Sind es Versuchungen oder nach die Werbung? Die Werbung verspricht uns ja das eine oder andere und da kriegen wir Versprechen und so weiter. Denn die Versuchungen schwirren ja nur so um uns rum. Ich denke an den Supermarkt, an der Kasse, die Quengelware. Kinder stehen davor, na Mama, noch ein Kaugummi oder noch ein Schokolade. Selbst Erwachsene, wenn man im Supermarkt steht, langen stehen da, wird einfach zugelangt. Die Versuchung ist da. Angebote locken ständig in unserer Welt. Wenn du das machst, dann wird es besser. Wenn du jenes machst, kommst du weiter im Leben. Wenn du das kaufst, wirst du glücklicher. Wenn du den Trick anwendest, dann bekommst du mehr Geld. Wenn du, dann. Denn so beginnen die Versuchungsgeschichten. Egal was, es ist immer eine Wenn-Dann-Beziehung. Ich gehe was ein und mir wird was Größeres versprochen. Mir wird was versprochen, ich kann besser leben, glücklicher sein. Wenn du, dann. Die Geschichte mit dem Kind allein in der Wohnung endet mit dem Satz, wer bin ich? Und das wird die Grundsatzfrage sein, der wir uns stellen müssen, wer bin ich? Oder vielleicht auch, wer bin ich geworden? Bin ich nur Herr meiner selbst oder hat die Herrschaft schon jemand anders übernommen? Das Kind entschuldigt sich dann, ach, es war ja irgendwas in mir. Eine innere Stimme schien mir, die hat gesagt, tu das, tu jenes, dann wirst du glücklich sein. Da lockt jemand oder auch lockt etwas und suggeriert mir eine bessere Situation oder eine bessere Welt. Man sagt, die Versuchung hat mich eben eingeholt. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann finden wir in den ersten Kapiteln die erste Versuchungsgeschichte. Sollte Gott gesagt haben, sollte es für dich gut sein, dich an die Weisungen Gottes zu halten? Sollte es gut sein, auf etwas zu verzichten? Wenn du das machst, dann wirst du sein wie Gott. Das war doch ein spitze Angebot. Da muss Eva schon länger überlegen. Und da wird das Herz auch schwach. Der Wille wird geschwächt. Eigentlich ist ja gegen das Angebot nichts zu sagen. Wenn wir weiterblättern in der Bibel, dann lesen wir von David, eigentlich dem großen König und dem Stammvater Jesu, der sitzt so in seinem Palast und sieht auf dem Dach gegenüber eine Frau, die dort ein Bad nimmt. Die will ich haben. Und dann schaut noch, dass der Mann im Krieg stirbt. Was hat er davon? Die Versuchung war da. Und er ist erlegen. Hat er denn in dieser Zeit die Folgen seines Handelns nicht übersehen? Hat er nicht gemerkt, dass das Folgen haben wird, Konsequenzen? Er musste mit dieser Schuld leben. Und so wie auch das Alte Testament vor Jesus auch gestrickt war und wie Gott auch erlebt wurde, er musste Buße tun. Auch Strafe war nicht verborgen, er musste in diese Konsequenz gehen. Und die zweite Versuchung, da liegt sein Gegner in der Höhle. Krieg ist zwischen ihm und seinem Vorgänger, zwischen ihm und Saul. Und eigentlich hat Saul sich auf die Fahnen geschrieben, diesen David, den bringe ich um. Sie kämpfen und plötzlich legt sich Saul abends in eine Höhle und ganz hinten in der Höhle ist David. Und da hätte man ja sagen können, Gott, du hast es wunderbar gemacht. mir einen Menschen zu präsentieren. Jetzt brauche ich nur noch zuschlagen. Da sprachen die Männer, und so heißt es im Text im Alten Testament, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du ihm tust, wie dir es gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls ab. Da brauchte es schon viel. Selbst wenn seine Leute noch hinter ihm stehen und sagen, jetzt mach's endlich los. Und ich kenne viele auch Jugendliche, die sagen, los, mach, hau den. Man hat Unterstützung. Und David erliegt dem nicht. Das lasse der Herr fern sein von mir, dass ich da tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte. Und mit diesem Rahmen dieser Geschichten möchte ich den Text lesen aus Matthäus 4, 1 bis 11. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Jesus entgegnet ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du von mir niederfällst und mich anbetest. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Drei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, die Versuchung schleicht sich an unserer Schwachstelle ein. Nachdem Jesus 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig, da trat der Versuch herein, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch. Geht's eigentlich noch fieser? Was erlebe ich nach einer Fastenzeit von über einem Monat? Hier ist jemand hungrig, er weiß genau, das ist seine Schwachstelle und dann macht er eben dieses Angebot, um ein Grundbedürfnis zu stillen. Es ist kein Luxusgeschenk, es ist ein Grundbedürfnis, der Hunger. 40 Tage gefastet. Die Frage von uns, wo sind unsere schwachen Stellen? Wo können die Versuchung uns überlisten? Und da wissen wir, dass wir Schwachstellen haben. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich schiebe sie beiseite, decke sie zu, verschweige sie. Oder ich schaue sie an. Ich schaue sie an und sage, ja, diese Schwachstelle habe ich und habe schon ein Stück der Versuchung entzogen. Der eine hat jetzt Essgewohnheit und da ärgert man sich. Der eine ist befindlicher wie der andere. Und das eine stört mich mehr wie das andere. Und wenn ich heute in die Gesellschaft hineinschaue, da wissen wir viel von Süchten, die nie geheilt werden können. Die gehören zum Leben von Einzelnen dazu. Sie müssen damit leben, dass sie sich von den Suchtmitteln fernhalten. Da ist schwierig, da wie sie wissen, das ist meine Versuchung, das ist meine Schwachstelle. Alkoholiker, medikamentensüchtig, drogensüchtig, spielsüchtig, ich darf diese offene Flanke, muss ich bewachen. Und diese Leute haben die Erfahrung gemacht, dass sie in der Versuchung am Anfang nicht widerstehen konnten. Sie hatten kein Rezept. Man sagt heute, sie hatten keine Resilienz, keine Widerstandskraft gegen diese Versuchung. Sie sind dem Trend gefolgt und den Versprechungen. Und die Versuchung, die hat sie irgendwo an der schwachen Stelle erwischt und eingewickelt. Bei diesem Überangebot, was wir heute haben, ist es nicht leicht, zurückzustehen und zu sagen, nee, das will ich nicht. Und die Werbung spielt uns ja vor. Wenn du, dann. Und nochmals die Frage aus dieser Geschichte, wer bin ich? Was ist aus mir geworden? Was macht meine Persönlichkeit aus? Der zweite Gedanke, die Auseinandersetzung lohnt sich. Und wenn ich mich mit jemandem auseinandersetze oder mit einem Fakt auseinandersetze, dann kenne ich das Gegenüber. Dann sage, da ist etwas, was mir Schwierigkeiten macht. Da ist etwas, was mich persönlich angeht. Anders formuliert, da ist etwas, das ein mein Gegner sein wird. Mit diesem muss ich, Anführungszeichen, im Kampf sein. Ich muss mich ihm stellen. Das Ignorieren macht wenig Sinn. Was hätten wir gesagt, wenn Jesus davongelaufen wäre? Er hätte doch gehen können. Ich glaube, die Situation hätte ihn eingeholt irgendwann. Weil der Teufel wäre ihm nachgelaufen, die Versuchung wäre wieder aufgetreten. Er hätte ihn vielleicht gefragt, Herr Jesus, du bist mir noch eine Antwort schuldig. Du kannst dich nicht einfach davon stehlen. Ich möchte eine Antwort von dir haben. Und Jesus stellt sich dieser Antwort. Er stellt sich dieser Herausforderung. Und ich erinnere mich an der Stelle an viele Gespräche mit Jugendlichen, vor allem mit Jungs, die mir immer wieder das Neueste zeigen mussten. Herr Schneider, ich habe einen neuen Gag, neuer Film. Oh, die Sportart, die ist super. Die Masche ist besser. Da haben wir ein Bild ins Netz gestellt, ein bisschen verfälscht, haben wir es schon der Versuchung widerstehen. Am Anfang sind es ja nur witzige, unwichtige, ganz unscheinbare Angebote. Wo ist aber die Grenze? Ich habe erlebt in meinem letzten Dienstjahr, dass ich in einer Klasse Jungs zusammengetan haben, um ein Mädchen zu ärgern. Und es ging mit wirklichen Kleinigkeiten los. Am Ende sind Freundschaften zerbrochen, weil scheinbar alle mitgemacht haben. Niemand von der Gruppe, von diesen 4 oder 5, haben den Ausstieg geschafft. Sie wohl haben sich dann nur noch gegenseitig belastet. Sie hatten es versäumt, sich den Herausforderungen zu stellen. Es war doch nur Spaß. Und das ist die Frage, die Herausforderungen anzunehmen und zu sagen, das sind meine Herausforderungen. Wir können nicht einfach blauäugig damit umgehen, ach, ist nicht so wichtig, ist doch nicht so schlimm. Und da bedarf es der Übung. Ich muss mich mit vielen Angeboten auseinandersetzen und wir dann auf Jesus schauen, was macht ihn denn so sicher, in den Kampf zu gehen? Er hatte Gott im Hintergrund. Er wusste um die Macht und Kraft, die ihm Gott zugesichert hat. Du bist mein geliebter Sohn. Was gibt es Besseres, wenn sich Eltern hinter ihre Kinder stellen, wenn sie sie stärken, wenn sie annehmen, wie sie sind, weil Gott stellt sich hinter mich und dich. Er möchte uns in dem Kampf unterstützen. Er sagt nichts, ich schmeiß dich, ich entferne dich. Ich strafe dich mit Lieblosigkeit, wenn du einer Versuchung erlegst. Er sagt, ich bin bei dir. Ich bin da. Die Gemeinde ist da. Menschen sind da. Ich vergebe dir, wenn du fällst. 2017 war das Reformationsjubiläum, 500 Jahre Luther-Thesen. Und da gab es so ein modernes Oratorium und da hieß ein Titel: Wir sind Gottes Kinder, wo auch immer, keiner ist allein. Wir sind Gottes Kinder, lasst uns mutig und wahrhaftig sein und frei. Denn im Kampf gegen Versuchungen, da kommt die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit mit ins Spiel. Weil Versuchungen spielen immer mit dem Gedanken, dass es bei der Zielgruppe oder irgendwo noch Nachholbedarf gibt. Du siehst nicht schön genug aus. Du hast noch nicht die beste Freizeitbeschäftigung. Du hast den besten Kick noch nicht erlebt. Komm, ich hol dich auf dem Alltag raus. Die Frage nach der Wahrheit, stimmt das? Und da geht der innerliche Kampf los, weil ich Dinge suggeriert bekomme, die vielleicht gar nicht nötig sind. Ich bekomme was vorgespielt, was gar nicht zu mir passt. Was tun? Da kann es anstrengend werden. Weil ich mich entscheiden muss, ich muss mir eingestehen, dass ich tatsächlich nicht alles habe. Dass es tatsächlich andere Möglichkeiten gibt, die ich mir nicht leisten kann, die ich nicht möchte. Aber ich möchte bei dem bleiben, was Gott mir anvertraut hat. Keiner der Jungs in dieser Klasse hat mit der Versuchung richtig gekämpft. Sie haben der Lust nachgegeben und sich mit der Wahrhaftigkeit nicht auseinandergesetzt. Und hier wieder die Frage: Wer bin ich? Oder was ist aus mir geworden? Damit der dritte Gedanke: Ich bekomme meine Sicherheit durch Sprachfähigkeit. Jesus hört sich an, was der Teufel so hier vorbringt, und er geht wohl mit listigen Worten auf Jesus zu. Jesus kannte ja diese Tora, dieses Gesetz der Juden, das heiligste Buch der damaligen Zeit. Und die Tora war ja so, da durfte man ja nicht mal mit dem Finger drauf zeigen, sondern man hatte Zeiger, um zu lesen, weil das ein heiliges, wichtiges Buch war. Und der Teufel benutzt diese Worte, um Jesus in die Irre zu führen. Scheinbar will er Jesus ja ernst nehmen, er will ihn packen an dem, was er macht, was er tut, was er kennt. Du hast doch Macht, sagt er. Es ist doch kein Problem für dich, dass du aus den Steinen Brot machst. Und zwischen den Zeilen hört man, du hast doch Hunger. Ein kleines Wunder wird doch nicht schaden. Mach's doch, dann bist du satt. Und im letzten Aufruf, als er Jesus alles anbietet, treibt er es auf die Spitze. Jesus soll sich ihm unterwerfen. Alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Starke Worte. Da denke ich an viele kleine Anfragen, die an Kinder in der Drogenszene gestellt werden. Da gibt es Kinder, 6, 8, 10, 12-Jährige, die tatsächlich Hunger haben. Und da kommen die Drogenleute und sagen: Ich gebe dir was zu essen, aber bring das Päckle noch dahin. Ich werde deine Familie versorgen, wenn du das und das tust. Und plötzlich sind sie in der Abhängigkeit von Dealern, von Menschen, die eigentlich was Böses im Sinn haben. Und so kommen sie immer tiefer und tiefer. Und wenn sie aussteigen wollen, dann bekommen sie das mit der Macht dieser Drogenbosse zu tun. Du gehörst mir. Du tust, was ich dir sage. Und nochmal, was wäre dabei gewesen, wenn Jesus die Brote gemacht hätte? Jeder versteht ja, dass die Kinder und Jugendlichen in dieser Szene, die wollen ja was zu essen machen, haben. Da möchte man doch sie nicht verurteilen. Aber Jesus hat sich diesen Anforderungen des Teufels gestellt. Er hatte Antworten parat. Er hatte auch nicht mit dem Teufel diskutiert. Ja, vielleicht ein Brot. Vielleicht ein bisschen. Ja, gehen wir doch 3 Stufen tiefer, vielleicht hüpfe ich dann von 2 Meter runter statt von 7. Er hat nicht diskutiert. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, hat er zu ihm gesagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen und auch du sollst nur Gott anbeten. Er kannte diese Worte. Die Frage von uns, und ich finde es toll auch, dass wir uns gegenseitig stärken dürfen, dass wir uns gegenseitig in Gesprächskreisen, Gottesdiensten, als Gemeinden sprachfähig machen dürfen. Was kann ich sagen, wenn dies und jenes auf mich zukommt? Ich habe es immer wieder auch erlebt in Gesprächskreisen mit Kindern und Jugendlichen. Was soll ich sagen, wenn da das auf mich zukommt? Und da geht es nicht, dass sie einfach weggehen. Manchmal geht es nicht. Können wir uns trainieren? Wir dürfen es. Und da sind wir wieder als Gemeinschaft gefragt. Wie können wir uns gegenseitig stärken, sprachfähig zu werden, Dinge zu benennen, zu sagen, ja, die Versuchungen sind da, diese Schwierigkeiten sind da. Denn Sprachfähigkeit ist kein Einzeltraining, sondern das ist Mannschaftssport. Ich möchte schließen mit einer weiteren Geschichte, wo es um das Thema Versuchung geht. Das Tischchen. Ziemlich verstört kam ein junges Mädchen mit einem 3-beinigen Tischchen zu mir. Ein Bein des Tischchens war am Ende mit einem Bleistift versehen. Damit schreibt der Teufel, sagt es. Ich habe ihn über alles Mögliche befragt, immer stimmen die Antworten, doch jetzt lebe ich in Angst. Bitte befreien Sie mich. Lass das Tischchen nur hier, verlangte ich. Ich habe keine Angst davor. Glauben Sie denn nicht an den Teufel? Fragte das Mädchen. Ich antwortete nein. Ich glaube an Gott. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das beten wir im Vater unser. An den Teufel glaube ich nicht so, wie ich an Gott glaube. Weil Glauben heißt Vertrauen. Dem Teufel traue ich nicht. Ich gehe ihm aus dem Weg, weil ich mit ihm nichts zu tun haben will. Aber es ist doch spannend, sich mit ihm zu befassen, meinte das Mädchen. Nun gut, entgegnete ich, jetzt musst du dich entscheiden. Entweder Spannung oder Sicherheit, Angst oder Zuversicht. Ich möchte doch gern in Ruhe gelassen werden, möchte wieder schlafen können, wünschte sich das Mädchen. Wieder sagte ich, so entscheide dich. Meine Entscheidung soll genügen, um frei zu werden, erwiderte das Mädchen. Wäre da nicht ein Exorzismus besser, so ein Segen mit Weihwasser und Weihrauch? Ich gab zur Antwort nein. Ohne deine Entscheidung nützt es nichts. Und mit deiner Entscheidung ist es nicht mehr nötig. Lange dachte es nach, dann erklärte sich bereit, in Ordnung, das Tischchen bleibt hier und ich lasse die Geschichte. Zu dem Kreis gehe ich nicht mehr. Keine 10 Pferde kriegen mich da wieder dahin. Gut so, stellte ich fest, du wirst es schaffen. Und ruf mich an, wenn du meinst, du könntest rückfällig werden. Eine Woche später riefen mich die Eltern an, bedankten sich, dass ich es geschafft hätte, ihre Tochter zu befreien. Amen.